Ja, freut mich außerordentlich, dass ich wieder bei euch bin. Und um Irmels Frage nochmal ganz dick zu unterstreichen, das ist für mich eine absolute Freude herzukommen und überhaupt keine Anfechtung. Wir hatten zwei Missionseinsätze die letzte Zeit. Da hatte ich vorher totale Anfechtung. Da habe ich echt gedacht, was machst du hier? Und als wir dann da waren, war es ein totaler Segen. Aber vorher bin ich echt angegriffen worden mit so Sinnlosigkeitsgefühl. Das kommt auch manchmal vor, dass der Feind einen dann so erzählt, dass es doch total überflüssig ist, was man da vorhat. Und dann war das nachher total gesegnet, aber das kenne ich auch. Aber alleine, wenn ich hierher fahre durch die Landschaft, das ist schon ein Event, da habe ich mit dem Herrn Gemeinschaft, bin ich schon total aufgebaut. Ja, heute werde ich noch nach Ludwigslust nachher weiterfahren. Ich habe das mit meinem Freund Gerhard, der hat da die Gemeinde Fels in der Brandung. Und ich habe mit meinem Freund Gerhard schon seit Leverenz, genau. Schon seit 20 Jahren keinen richtigen Kontakt mehr. Und da habe ich ihm erzählt, dass ich öfters mal in Lauenburg predige. Und sage ich, das könnte man noch verbinden. Für mich ist das eine weite Strecke nach Ludwigslust. Aber wenn ich sowieso schon hier bin, dann nochmal da weiter, das ist ja nicht so schlimm, ne? Und von daher ist das heute eine außergewöhnliche Situation für mich. Gut. Ja, mache ich. Da freue ich mich auch schon. Genauso wie ich mich hier auf das gefreut habe. Ihr habt in euren Gebeten und Ansagen vorhin einige Stichworte gebracht, die schon zur Predigt hinweisen. Einmal Irmel, du sprachst über Baustellen, die wir in unserem Leben haben. Ich werde heute eine beleuchten, eine Baustelle, die wir alle in unserem Leben haben und an der wir wahrscheinlich bis zu unserem Lebensende arbeiten müssen. Und dann kam Bockmist, Stichwort Bockmist, gebaut. Ich kann von mir sagen, ich hab vor kurzem auch mal anderthalb Tage Bockmist gebaut. Und ich danke Gott, dass er ein Gott ist, der vergibt. Man steht wieder auf und ich habe gesagt, Herr, vergib mir. Und meistens hat das ja negative Folgen. Und die geringste negative Folge ist, dass man sich schlecht fühlt. Ist auch gut so. Wäre schlimm, wenn man sich gut fühlen würde, wenn man gesündigt hat. Ne? Wäre noch schlimmer. Das schlechte Fühlen soll einen auch dazu bringen, dass man es nachlässt. Ne? Aber mir ist mehr denn je klar, dass wir einen wirklich liebenden Gott haben, der Sünde zwar nicht bagatellisiert, aber der uns annimmt. Und heute geht es auch um eine bestimmte Sünde hier. Aber dann hatte Gideon noch von der Versöhnung gesprochen, in deinem Gebet, die Versöhnung. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Versöhnung. Heute ist das Thema Streit und Versöhnung. Im 1. Korinther 11, Vers 9 steht, dass Spaltungen kommen müssen in der Gemeinde und Streit. Denn, wozu dient das? Wer weiß das? Damit die Rechtschaffenden offenbar werden. Gleichzeitig schreibt Paulus aber an anderen Stellen, streitet euch nicht. Lasst den Streit draußen. Versöhnt euch. Vermeidet Spaltung. Da fragt man sich, ist das jetzt ein Widerspruch? Auf der einen Seite wird die Spaltung positiv bewertet, auf der anderen Seite soll man das unbedingt vermeiden. Und das ist ganz oft in der Bibel, dass wir so ein Spannungsfeld haben. Jesus sagt, ihr seid meine Freunde, und an einer anderen Stelle sagt, haltet euch für nichts anderes als unnütze Knechte. Ja, das soll die Haltung sein, die wir uns selbst gegenüber haben, damit wir uns nicht erheben. Aber er sieht uns als Freunde. Und so ist das auch hier. Streit ist schlecht, Spaltung ist schlecht. Aber Gott lässt es trotzdem zu, damit die Rechtschaffenden offenbar werden. Ich werde erst mal ein paar Bibelstellen nennen, sowohl aus dem Alten als auch aus dem Neuen Testament. Und dann werde ich euch erzählen, was ich bezwecke oder was Gott heute bezweckt. Ich habe die Predigt abgewandelt schon an einer anderen Stelle gehalten und ich werde die sicherlich auch noch in anderen Gemeinden, wenn ich mal eingeladen bin, halten. Und möglicherweise ist das eine Predigt, weil ihr die ja auch aufnehmt. Die kann man sich auch noch in zwei Jahren anhören, weil die ist immer aktuell. Die bezieht sich nicht auf die Tagespolitik oder auf die jetzige Situation in Lauenburg, sondern die ist immer, immer aktuell. Es gibt ja manche Predigten, die eine ganz bestimmte Situation reinsprechen und andere sind mehr universell. Und die Predigt hier, die ist eigentlich universell. Aber Gott hat mir halt ganz doll aufs Herz gelegt. Sprüche 6, Vers 16. Diese sechs Dinge hasst der Herr. Diese sieben sind ihm ein Greuel. Stolze Augen, falsche Zunge, Hände, die unschuldig Blut vergießen, ein Herz, das arge Ränke schmiedet, eilige Füße, die zum Bösen laufen, ein falscher Zeuge, der frech Lügen redet und wer Streit zwischen Brüdern anrichtet. Also ich werde in einem Satz, in diesem Vers 16 bis 19, in einem Rutsch alle möglichen Sünden genannt, die wir aus der Gemeinde kennen. Ränke, Neid, hinterm Rücken reden, eilig hinlaufen, hast du schon gehört? Gut, Blut vergießen, vielleicht ist nicht die Sünde Nummer 1 bei Christen, Herzen, die arge Ränke schmieden, habt ihr schon mal kennengelernt bei Christen? Ich habe das früher auch ganz früher mal selber gemacht, aber ich habe es auch bei anderen kennengelernt. Falsche Zungen, die frech Lügen reden, habe ich kennengelernt bei Christen, wo ich dachte, das sind Geschwister im Herrn. Und die haben frech Lügen geredet und haben damit ganz viel Hader und Streit angerichtet. Da fällt mir ein, gestern habe ich einen Bruder wieder getroffen und der hat über meinen Schwiegersohn, den Sven, der kann heute leider nicht, lässt sich entschuldigen, weil der hat ganz viel zu tun, aber das nächste Mal wird er wieder dabei sein, hat etwas über ihn behauptet, was so nicht stimmte. So eine Halbwahrheit, war nicht ganz falsch, hat ihn aber in Misskredit gebracht. Ein anderer Bruder, den ich sehr schätze, der Sven aber noch nicht so lange kennt, hat jetzt gedacht, Sven schwindelt. Weil Sven hat gesagt, nee, so war das nicht. Und Sven stand der andere Bruder zwischen den Fronten und hat überlegt, so ja, wer lügt jetzt? Weil der Sven noch nicht so lange kennt, lügt er oder lügt der andere? Ich aber wusste, dass der andere lügt. Und dann habe ich den am Telefon gehabt, einen Tag, und ich kann auch mal ganz anders. Dann habe ich gesagt, pass mal auf, mein Freund, du rufst jetzt den Bruder an und sagst, dass du geschwindelt hast. Und du stellst das richtig, dass du meinen Schwiegersohn so einen Misskredit gebracht hast. Ja, das war ein Missverständnis. Oder ich sage, das war kein Missverständnis. Du hast bewusst gelogen. Ja. Ich sag, und jetzt rufst du da an. Ich sage, eine halbe Stunde rufe ich dich zurück, dann will ich das wissen, ob du dich entschuldigst. Tatsächlich hat er dann angerufen, hat sich entschuldigt und das habe ich ihm später nochmal erklärt. Ich sage, jetzt hast du die Fronten geklärt, jetzt kann der andere Bruder, mein Schwiegersohn, ernst nehmen. Und die Störung, die da eingetreten war, ist beseitigt. Aber begonnen hat das damit, dass einer völlig unnötig so eine Halbwahrheit in die Welt gesetzt hat. Und sowas gibt es leider dergleichen im Reich Gottes viel. In der Politik und so brauchen wir nicht drüber reden. Aber leider ja auch in der Gemeinde. Und leider habt ihr das auch schon erlebt und leider habe ich das auch schon erlebt. Und manchmal hat man es leider auch selber praktiziert, in meinem Falle jedenfalls. Aber könnt ihr mir glauben, ich habe Buße getan darüber. Ich möchte das nie wieder machen. Sprüche 4, Vers 23. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben und tu von dir die Falschheit des Mundes und sei kein Lästermaul. Es ist nicht die Frage, ob wir mal lügen oder mal lästern oder schlecht in den Rücken reden. Ich glaube, es gibt nur sehr wenige Menschen, die da gar kein Problem mit haben. Die Frage ist, legen wir das ab und sind wir bereit, das nicht zu akzeptieren oder bagatellisieren wir das? Da muss sich jeder immer selber hinterfragen. Psalm 120, Vers 7. Ich selbst bin zwar auf Frieden bedacht, aber sobald ich auch nur den Mund aufmache, fangen sie schon Streit mit mir an. Da spricht der Psalmist von den Zelten Kedars, unter denen er wohnt und die dauernd Theater machen. Ich habe in der Verwandtschaft eine Person. Es ist wirklich phänomenal. Wir sitzen da, lauter Christen, wir sind Silvester zusammen. Und diese eine Person ist nicht bekehrt, ist dabei und schafft das, innerhalb kürzester Zeit einen Streitgeist aufkommen zu lassen. Zum Glück beruhigt sich alles wieder, die Person ist weg und alles ist wieder ruhig. Es gibt Menschen, die mit ihrer bloßen Anwesenheit schon, die bringen so einen Unruhe- und Streitgeist mit, weil sie selber keinen Frieden im Herzen haben. Gut, das war jetzt eine unbekehrte Person, aber wir Christen wurden dadurch echt belastet. Psalm 140, Vers 3. Ständig brüten sie Gemeinheiten aus und versuchen, Streit anzufangen. Oder Sprüche 3, Vers 30. Brich keinen Streit vom Zaun mit einem, der dir nichts getan hat. Das habe ich jetzt nicht vorbereitet. Ich überlege gerade, warum haben Leute Lust daran, Streit zu machen? Die Antwort ist mir sofort gekommen. Ich habe selber Probleme, ich habe mich selber nicht lieb. Mir geht vieles auf den Keks. Die einzige Lust, die ich habe, anderen weh zu tun. Und ich bin Christ und kann das vielleicht auch noch fromm verkaufen. Habt ihr schon gehört, was der und der Bruder gemacht hat oder die Schwester? Aber eigentlich will man sich selber nur, das ist wie eine Kopfschmerztablette, statt Gott zu suchen und ihn zu bitten, einem zu helfen in der persönlichen Not, verlegt man sich aufs Diskriminieren oder Schlechtmachen anderer. In der Politik und so ist das ja gang und gäbe. Aber auch Christen sind nicht frei vor dieser Anfechtung. Wichtig ist mal, dass man das weiß und dass man daran arbeitet. Sprüche 10, Vers 12. Hass führt zu Streit, aber Liebe sieht über Fehler hinweg. Sprüche 13, Vers 10, wer überheblich ist, zettelt Streit an, der Kluge aber lässt sich etwas sagen. Sprüche 20,3, es ehrt einen Menschen, wenn er sich auf keinen Streit anlässt, nur ein törichter Streithahn wettert sofort los. Da war ich früher echt Weltmeister drin, im sofort loswettern, wird besser langsam. Aber ich weiß, wie das sich das anfühlt, wenn man sich sofort aufregt und sofort den anderen nicht ausreden lässt und wütend wird und so. Das kenne ich nur zu Genüge. Und Gott hat mir ganz lange Zeit, das geht nicht. Du kannst hier nicht predigen und gleichzeitig dir so eine Sachen erlauben. Aber die Bibel ist voll von, ich habe das eingegeben bei Google, ne? Streit, also beim Bibelprogramm. Bup, 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 bup. Ich kann das alles gar nicht hier euch mitteilen, weil das so viel ist. Das ist also kein Nebenproblem. Das Problem beim Streit ist einfach nur anders wie Saufen oder wie Fremdgehen oder wie Verprügeln von Leuten oder wie finanzielle, was weiß ich, Diebstahl oder den Staat betrügen oder so. Streit kann man eigentlich manchmal ganz gut verpacken. So. Man kann manchmal so sticheln und dabei lächeln. Und manchmal ist das so, kennt bestimmt auch jeder von euch. Du bist mit Verwandten in einem Raum oder mit Brüdern im Herrn oder so. Und einer macht eine Bemerkung und keiner kriegt mit. Keiner kriegt mit, dass der dir gerade total wehtut. Nur du weißt das. So ein Insider zwischen euch beiden. Und der andere, der weiß irgendwas und sagt und stichelt. Und die anderen denken, alles in Ordnung. Und in Wirklichkeit hat der dich gerade total angegriffen. Und das kann man ganz fromm verpacken. So. Und dann kann man später sagen, ich habe doch nichts gemacht. Wir waren doch alle ganz lieb. So, und das ist, das möchte der Herr nicht. Das hasst er, das ist hier mein Gräuel. Matthäus 12, 25. Jesus kannte ihre Gedanken und entgegnete. Ein Staat, in dem verschiedene Herrscher um die Macht kämpfen, steht vor dem Untergang. Eine Stadt oder eine Familie, in der man ständig in Zank und Streit lebt, hat keinen Bestand. Markus 3, Vers 25. Eine Familie, die ständig in Zank und Streit lebt, bricht auseinander. Eine Gemeinde, in der man Streit untereinander hat, die bricht auseinander. Gestern Abend wurde ich leider Zeuge, wie zwei Brüder, die ich beide sehr schätze, miteinander nicht redeten und Streit hatten miteinander. Das ist jetzt wirklich Zufall, dass das jetzt gerade zu der Predigt hier passt. Und ich habe vorhin auf dem Weg hierher mit dem einen telefonisch noch ihm ins Gewissen geredet, sucht den Frieden, kommt, nähert euch einander wieder an. Wir sind nur Menschen und wir sind nicht frei, ganz klar, keiner. Wenn einer sagt, er ist frei davon, dann lügt er. Wir sind alle angreifbar mit Streitgeist und mit diesem Bedürfnis, weißt du was, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Und das bricht jetzt auseinander. Die Frage ist, wie wir damit umgehen. Römer 1, 29. Sie sind voller Unrecht und Gemeinheit, Habgier, Bosheit und Neid, ja sogar Mord, voller Streit, Hinterlist und Verlogenheit. Klatsch. 1. Korinther 1, Vers 11. Von Leuten aus dem Haus der Chloe habe ich erfahren, dass ihr Streit miteinander habt. Römer 16, 17. Zum Schluss, meine lieben Brüder und Schwestern, muss ich euch noch vor den Leuten warnen, die eure Gemeinde spalten und durcheinander bringen. Sie verbreiten eine andere Lehre und widersprechen dem, was ihr gelernt habt. Mit solchen Leuten sollt ihr nichts zu tun haben. So, es gibt jetzt, das ist eine Diskrepanz. Auf der einen Seite sagt Gott, wir sollen uns nicht spalten. Paulus sagt, Vorsicht vor solchen Leuten. Auf der anderen Seite, wenn da so jemand ist, der im Streit verharrt, und da haben wir das jetzt, Streit machen ist auch Bockmist. Wenn ich mich mit jemandem streite, ist auch Bockmist. Aber es gibt Leute, die leben im Lebensstil des Streites. Habt ihr so Leute schon mal kennengelernt? Die haben einen Streitlebensstil. Überall, wo die hinkommen. Hier eine spitze Bemerkung, da ein dummer Spruch. Kennt ihr sowas? Ich kenne sowas. So Leute sind anstrengend, die nerven. Und dann bezeichnen die sich noch als Christen. Und reden noch so, Halleluja, Herr Jesus. Wenn du den beim Beten zuhörst, da schreiben sich sämtliche Haare, selbst wenn du eine Glatze hast. So, und da kriege ich mal Schüttelfrost. Ich finde das total grauenhaft, dieses fromme Gequatsche, denn was dann auch noch so kommt. Und das möchte der Herr nicht. Und auf der einen Seite ist es richtig, sich von solchen Leuten zu distanzieren. Ich habe von euch gehört, dass hier auch mal eine Spaltung war. Und so ist es auf jeden Fall richtig, sich von bösen Leuten zu distanzieren, damit die Rechtschaffenen offenbar werden. Aber meine Botschaft ist noch eine andere, da komme ich aber noch zu. Also die Quintessenz aus dem, was ich euch heute mitteilen möchte. Judas 1, Vers 19. Sie spalten die Gemeinde, ihr ganzes Tun und Denken ist auf diese Welt ausgerichtet, Gottes Geist ist nicht in ihnen. Mir hat eine Schwester aus Schwerin erzählt, zur Zeit der DDR, da war da jemand im Gottesdienst und irgendwie sind die mit dem nicht warm geworden. Und er saß da immer und lächelte und irgendwie sind die mit dem nicht warm geworden. Und dann, als dann der Mauerfall war, da stellte sich raus, er hat die ganze Zeit für die Stasi da gespitzelt. So, aber die haben das gespürt. Ne? Der hat immer hinterm Rücken, furchtbar sowas. Der war nicht bekehrt, der hat nur so getan. Hat ein paar fromme Sprüche gelernt. 1. Korinther 3, Vers 3 richtet sich Paulus an Christen. Denn ihr lebt immer noch so, als würdet ihr Christus nicht kennen. Beweisen Eifersucht und Streit unter euch nicht, dass ihr immer noch von eurer selbstsüchtigen Natur geleitet werdet. 1. Korinther 6, Vers 3, 5. Ihr solltet euch schämen. Gibt es denn in eurer Gemeinde keinen einzigen, der genug Verstand hat, um einen Streit zwischen euch zu schlichten? Oder 2. Korinther 12, Vers 20. Ich befürchte, dass ich euch bei meiner Ankunft nicht so antreffen werde, wie ich es erhoffe. Und dann fürchte ich, werde auch ihr mich auf eine Weise erleben, wie ihr es nicht wollt. Hoffentlich erwarten mich bei euch nicht wieder Streit, Eifersucht, Wutausbrüche und Intrigen. Das schreibt er an Christen, ne, in Korinth. Hoffentlich gibt es nicht wieder Verleumdung und bösartiges Gerede, Hochmut und Unfrieden. Das ist ja eigentlich schockierend, ne? Ich komme aus einer sehr finsteren, säkularen Hintergrund, aus der Rockerszene. Und da passieren eine Menge Dinge, die Gott auf jeden Fall als ganz krasse Sünde bezeichnet. Und da sind solche Sachen oftmals normal. Aber dass sowas auch zu Christen angesprochen wird, das ist sehr bedauerlich. Galater 5, Vers 20. Götzenanbetung, abergläubisches Vertrauen auf übersinnliche Kräfte, Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, hässliche Auseinandersetzung, Uneinigkeit und Spaltung bestimmen dann das Leben. Da wird immer wieder, müsst bedenken, die Korinther-Gemeinde war eine Gemeinde, das war eine sehr kranke Gesellschaft, vergleichbar mit unserem heutigen Mainstream. In Korinth waren alle Arten von sexuellen Ausschweifungen, von Menschenhandel, Alkoholismus, Schlägereien. Das war eine Hafenstadt mit einem sehr asozialen Publikum, anders wie Athen. In Athen waren sie alle ganz intellektuell und schlau. Und in Korinth, da hat man sich in der Kneipe geprügelt, hat seine Frau auf den Strich geschickt und hat mit Knaben Wollust getrieben. Das war Korinth. Und klar, als sie sich bekehrten, das dauerte eine Zeit, bis sie auf ein normalen Level kamen. Und ist vielleicht nicht vergleichbar jetzt mit deiner oder meiner Situation, aber trotzdem zeigt es, dass es solche Dinge im Reich Gottes gibt und immer wieder geben wird und leider auch gegeben hat. 1. Timotheus 2, Vers 8. Ich will, dass die Männer in allen Gemeinden so beten, wie es Gott gefällt, ohne Groll gegen jemanden zu hegen oder im Streit leben. Habe ich auch leider schon erlebt. Man sitzt in einer Runde zusammen und man weiß ganz genau, der Bruder und der Bruder, die sind schon seit 2 Jahren nicht eins. Und dann sind die vielleicht auch sogar noch Leiter oder so. Und die reden auch kaum miteinander. Die gehen sich aus dem Weg. Und dann wird gebetet. Ich kann mir echt vorstellen, dass Gott dann so macht die ganze Zeit. So, die sollten erstmal miteinander reden. Und das ist jetzt schon ein Schlüssel, der Quintessenz. Es geht nicht darum, ob wir Streit miteinander haben. Das passiert. Es geht darum, dass man ganz schnell versucht, diesen Streit wieder zu beenden. Und dass man ganz schnell hingeht. Jesus sagt, wenn du eingedenk wirst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, bevor du deine Gabe opferst, das heißt, bevor du ins Gebet gehst, geh zu dem, renn zu dem hin und versuch das wieder in Ordnung zu bringen. Jetzt kommt eine Einschränkung. Ganz wichtig, das muss jeder von uns auch ganz genau wissen. Wenn dieser Bruder, diese Schwester sich mit mir aber nicht versöhnen will, was passiert dann? Ich habe mit meiner Frau, wir haben jetzt einen neuen Spruch, SW, so what? So what? Ist doch nicht mein Problem. Ehrlich. Dass ich sterben muss, ist gewiss. Deswegen bestimmt nicht. So. Insofern, einer sich mit mir nicht versöhnen will, so, dann kann er mir Mundschein begegnen, wirklich. Jetzt sagst du, oh, das ist aber unbiblisch. Nee, was hat Jesus gesagt? Was rede ich und auch mit euch? Kennt ihr die Bibelstelle? Wo Jesus mit den Pharisäern redet und dann die bocken rum und dann sagt er, was rede ich überhaupt noch mit euch? Und wusstet ihr, dass 3-mal in der Bibel steht? Bestimmt wisst ihr das. 3-mal. Dass Gott über die Spötter spottet. 3-mal. Steht das in der Bibel. Könnt ihr nachlesen in den Psalmen. Gott spottet der Spötter. Wenn unsere Politiker da sitzen und sich freuen, dass sie Gott nicht brauchen, dann Gott lacht auch viel lauter. Sagt, wisst ihr was? Dann werde ich das an eurem Kopf vorbeimachen, alles hier. Hab ich mir keine Sorge. Und weißt du, wenn du den ehrlichen Wunsch hast, du hast dann mit Bruder sowieso schon damals einen Streit gehabt oder irgendwas und du gehst auf den zu und bittest ihn um Vergebung oder suchst das Gespräch und derjenige, klar, so what bedeutet nicht, dass du für den nicht beten sollst. Das ist ja ganz klar. Oder dass ich ihn aufgeben soll. Oder dass ich jetzt sage, naja, den hat Gott nicht mehr lieb. Das meine ich nicht, auf keinen Fall. Dass ihr mich da bitte nicht missversteht. Aber dass du deshalb deinen Seelenfrieden verlierst. No, no. Das ist genauso, wenn einer zu mir kommt, ich habe das schon erlebt, und hat mich um Vergebung gebeten. Meistens ist das dann, ich bin dann immer ganz gerührt so, ne, wenn einer seine Sünde oder seinen hinterm Rücken reden oder so einsieht und mich um Vergebung bittet, freue ich mich. So, aber es hat auch schon Momente gegeben, da war das so schwerwiegend, was derjenige mir angetan hatte, dass ich erstmal schlucken musste. So, ja, okay, ich vergebe dir. So nach dem Motto, richtig müsste es heißen, ich werde ab jetzt versuchen, dir zu vergeben und ich arbeite daran, dass ich dir vergeben kann. Ist nicht immer, ihr wisst, was ich meine. Ne? Aber das ist damit nicht gemeint, dass ich dem die Vergebung verweigere. So, ich kenne mindestens einen Bruder im Herrn. Wenn der jetzt zu mir käme, was er seit 20 Jahren schon tun sollte und mich um Vergebung bäte, würde ich machen, aber mit dem nochmal zusammen Dienst machen, da müssten 2-3 Jahre vergehen. Ich müsste sehen, dass der sich geändert hat. Ganz klar. Also so, manchmal ist es nicht so einfach. Und die Bibel sagt auch an vielen Stellen nicht, dass es einfach ist, aber es ist notwendig. Und Jakobus 4, Vers 11, verleumdet einander nicht. Wer seinen Bruder verleumdet oder seinen Bruder verurteilt, der verleumdet oder verurteilt das Gesetz. Verurteilst du aber das Gesetz, so bist du nicht Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Einer ist der Gesetzgeber und Richter, Jakobus 4, Vers 12, der selig machen kann und verdammen kann. Wer aber bist du, dass du deinen Nächsten verurteilst? Das ist, oder Römer 14, Vers 4, wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er steht oder fällt seinem Herrn, er wird aber stehen bleiben, denn der Herr kann ihn aufrechthalten. Titus 3, Vers 2, kein Christ darf gehässig über andere reden oder gar Streit suchen. Er soll vielmehr gegen jeden freundlich und liebevoll sein. Ja, das ist für mich mittlerweile auch so ein kleines Erkennungszeichen geworden. Deshalb bin ich auch so gerne bei euch. Wenn Christen keine freundliche Ausstrahlung haben, sondern immer nur grimmig gucken und immer nur die Hölle predigen und ganz verbiestert und so und keine freundliche Ausstrahlung haben, dann sage ich, es mag ja sein, dass das, was er sagt, stimmt. Aber das ist so unangenehm, so dieses Harte, so. Das ist auch nicht Jesu. Das ist auch nicht Jesu Handschrift. Genauso bagatellisieren. Wenn einer sagt, alles toll, Sünde nicht mehr beim Namen, dann ist das andere Extrem. Aber es gibt da so Leute, die kennt ihr bestimmt auch. Und ganz hart sind die und die geißeln die Sünde den ganzen Tag und schimpfen auf dies und jenes. Und es ist nicht unbedingt falsch, was sie sagen. Aber diese harte, bittere Ausstrahlung, wir sollen freundlich, eine freundliche Ausstrahlung haben. Eine freundliche Ausstrahlung ist unser Markenzeichen. Sprüche 12, 22, 10. Schicke den Spötter fort, dann haben Zank und Streit ein Ende. Jesaja 2, Vers 4. Gott selbst schlichtet den Streit zwischen den Völkern und den vielen Nationen, spricht er recht. Dann schmieden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Speere zu Winzermessern. Kein Volk wird mehr gegen das andere angreifen. Niemand wird mehr lernen, Krieg zu führen. Oder Micha 4, Vers 3 steht nochmal genau das Gleiche. So Gott selbst schlichtet den Streit zwischen den Völkern. Und dann steht da wieder diese berühmte Stelle, Schwerter zu Pflugscharen, Speere zu Winzermessern. Ich glaube, es ist für Gott viel schwerer, eine giftige Zunge umzuschmieden in eine freundliche Zunge. Eine Zunge, die gehässig redet, umzuschmieden in eine Zunge, die freundlich über ihren Nächsten spricht, statt ein Schwert in ein Winzermesser. Ein guter Schmied kriegt das hin. Und eine Speerspitze in irgendein Werkzeug umzuschmieden. Aber eine Zunge, die Böses redet, umzuschmieden, das kann nur der Herr. Und das können wir durch freie Entscheidung, indem wir sagen, ich möchte das nicht mehr. Römer 13, Vers 13. Lass uns ein vorbildliches Leben führen, so wie es zum heiligen Tag passt. Ohne Fressgelage und Saufereien. Das sind die offensichtlichen Sachen. Ohne sexuelle Zügellosigkeit und Ausschweifung. Das ist klar, das machen wir nicht. Ohne Streit und Eifersucht. Da wird es schon enger. Ja, Gott möchte, dass wir dem Streit entsagen. Und jetzt kommt die ganz klare Botschaft an euch und auch alle, die das hier hören. Und das werde ich in anderen Gemeinden auch noch sagen. Die Quintessenz aus dem. Ich glaube, dass in dieser Gemeinde und auch in ganz vielen anderen Gemeinden offene, wie soll ich das nennen, Leichen im Keller liegen. Ich habe keinen Beweis dafür. Ich glaube das einfach nur. Da liegen Leichen im Keller. Und vielleicht ist die Zeit gekommen, den Telefonhörer zu nehmen und Schwester sowieso oder Bruder sowieso, mit dem du schon seit 10 Jahren keinen Kontakt mehr hast, endlich anzurufen. Der hat dir wehgetan. Der will sich mit dir nicht versöhnen. Vielleicht will er das mittlerweile aber doch. Da kann ich auch positive Erfahrungen sagen. Ich habe eine Geschichte fällt mir dazu sofort ein. Ich war Pastor in der Gemeinde und da war ein Ehepaar und der wollte immer einen Dienst machen, der Mann, und ich habe irgendwie ich mochte den nicht so allzu doll und habe den immer gebremst. So. Und heute weiß ich, das war Sünde. Das war nicht in Ordnung. Dann habe ich mit der Jugendarbeit angefangen und habe den vor bestimmt 17, 18 Jahren wieder getroffen. Wir haben einen schönen Nachmittag verbracht. Ich habe ihn um Vergebung gebeten. Die Sache war bereinigt. Und ich habe ihn in all den Jahren immer mal wieder getroffen und dann nehmen wir uns in den Arm und dieses alte Übel, das ich ihm angetan habe, ist erledigt. Aber seine älteste Tochter, die war damals 16, die hat es mitgekriegt, wie der Pastor, ich nämlich, ihre Eltern so geknechtet hat, dass sie wahrscheinlich am Mittagstisch immer in ihrer Not darüber geredet haben. Und dann traf ich die irgendwann mal und sagte, ich möchte dich auch um Vergebung bitten für das, was ich deinen Eltern angetan habe. Ich bin jetzt ein anderer Mensch. Bist du das? Das weiß ich nicht. Ging weg. Und ich stand da. Ganz kalt hat die mich stehen lassen. So, keine Ahnung, ob du dich verändert hast. So. Die war so verletzt. Und da wurde mir erstmal klar, was ich überhaupt gemacht hatte. Weil die Eltern, die hatten das relativ einfach, mir zu vergeben. Aber die, als junges Mädchen, hatte durch mich ein super negatives Vorbild. Und dann passierte Folgendes. Ihre Schwester, die war ein bisschen lockerer drauf. Und die ist dann in den Dienst eingetreten, wo Sven, in diesem Motorraddienst. Und ich sah die dann auch öfters und die versteht sich wiederum mit Svens Frau, mit meiner Tochter sehr gut und hat eine gewisse Ähnlichkeit mit ihrer Schwester. Und immer, wenn ich die gesehen habe, habe ich sie auch in den Arm genommen, hallo, wie geht's und so. Da war diese Diskrepanz nicht. Und eines Tages kommt die ältere Schwester in den Gottesdienst bei uns und ich gehe, Mensch, hallo. Und dann merke ich erst, das ist die Falsche. Und genau in dem Moment brach das Eis. Wir haben uns ausgesprochen und seitdem ist alles gut. Und ich konnte sogar in der Zwischenzeit, ist vor 3 Jahren gewesen, da gab es mal ein Problem, da hatte sie Stress mit jemandem, da konnte ich sogar schlichten zwischen ihr und dem anderen und mittlerweile ist alles gut. Aber da hat das 17 Jahre gedauert, also bis sie mir vergeben konnte. Ist manchmal ein langer Weg. Ihr seht, also ich bin ja ganz selbstkritisch, ich reflektiere mich selber. Ich komme hier nicht mit dem großen Zeigefinger und weiß nicht, Das nervt mich bei einigen Predigern so. Die sagen immer, ihr müsst und so. Nee, das betrifft mich genauso. Und ich kann nur ermutigen, wenn da irgendwelche Leichen im Keller sind, lasst euch den Zeitpunkt schenken. Ich sage gar nicht, dass ihr oder dass jeder Einzelne von euch oder ich selber, dass wir Schuld daran haben, dass die Leiche da im Keller ist. Es kann ja wirklich auch an dem anderen liegen, der diese Leiche gerne im Keller behalten möchte. Aber ich denke, wir leben jetzt in einer Zeit, ich glaube, Jesus kommt bald wieder. Ich habe so viele Gespräche mit Unbekehrten jetzt und es passieren im Reich Gottes jetzt immer mehr gute Dinge. Und ich sage es immer, ich werde nicht müde. Die Räume werden noch voll werden hier. Aber wir können uns das nicht mehr leisten, dieses Gegeneinander. Und glaub mir eins, wenn dir ein Christ wehgetan hat und er hat darüber keine Buße getan und er rennt schon jahrelang irgendwo rum, ohne sich bei dir zu entschuldigen, dem wird Gott schon der wird auf heißer Flamme geköchelt. Glaub mir das. Das lässt Gott nicht durchgehen. Ich habe es immer wieder erlebt. Ich habe damals auch, ich war auch nicht nur Täter, sondern auch Opfer. Und sämtliche Leute, die mich damals wirklich ganz mies behandelt haben, die haben meine Fehler nicht benutzt, um mit mir zu reden und mir zu helfen, sondern die haben meine Fehler benutzt, um mir den letzten Tritt noch zu geben. Und alle sind ganz durch ganz große Tiefen gegangen. Und ein paar von denen haben sich bei mir entschuldigt und haben mit mir wieder den Konsens gefunden und andere, die findest du nicht mehr in der Gemeinde. Die eiern verbittert irgendwo rum. Ich sag mal, die Rumeier-Christen. Wenn du sie fragst, so, ja, ich glaube auch an Jesus, brauche aber keine Gemeinde. Dann kann man sagen, jo, wenn du aus dem Flugzeug rausspringst, brauchst du keinen Fallschirm. Wäre aber ganz nützlich, ne? So ist das auch. Ein Christ, der meint, der braucht keine Gemeinde, jo, alles klar. Das ist genau das, was Gott wollte, ne? Dass ich mich irgendwo einschließe und bloß kein Evangelium verbreiten oder irgendwas. Das ist ja unser Auftrag, immer verbittert rumlaufen und dass jeder an uns sieht, dass sich das nicht lohnt. Ich provoziere mir gerne so, ne? Und letztes, da rief mich ein Bruder an und der war sehr problemzentriert auch, redete die ganze Zeit über Probleme, die auch da sind, ja. Und da sind auch Sachen schiefgelaufen. Ich nenne den Bruder jetzt mal XY. Und da sagte ich, stell dir mal vor, sag ich, der allmächtige, dreieinige Gott schuf Himmel und Erde. Er schuf die Mammutbäume und die Grashalme. Er schuf die Tiger und die kleinen Hündchen. Er schuf die Menschen in all ihren Rassen und Unterschiedlichkeiten. Er schuf die Berge, die Seen, die Flüsse, alles. Er schuf den Orionnebel, er schuf den großen Wagen, er schuf das Weltall. Und er hat alles im Griff. Außer bei dir! Bei XY, da funktioniert das nicht. Bei dir schafft er das nicht. Warum? Weil er zu schwach ist. Das andere hat er alles hingekriegt, aber bei dir, da kann ich nichts machen. Man muss da lachen, ne? Sag ja, so, da musst du dir mal drüber klar sein. Oder ich auch. Mann, wenn es mir nicht gut geht, dann denke ich auch manchmal so. Der Herr hat mich verlassen und ich stehe hier ganz alleine im Regen. Wer liebt mich noch? Das kenne ich auch. Aber da müssen wir von runterkommen. Ich möchte schließen mit Römer 14. Römer 14, Vers 1. Den Schwachen im Glauben nehmt an und streitet nicht über Meinungen. Der eine glaubt, er dürfe alles essen, der Schwache aber isst kein Fleisch. Der eine impft sich, der andere nicht. Ich bin nicht geimpft, andere sind geimpft. Mir scheißegal, wirklich. Ich verachte keinen, dass er Angst hat vor dem Corona-Käse. Und ich verachte aber auch keinen, der Angst hat, so wie ich, vor den Spikes in der Impfung. Wir sind alles Brüder und Schwestern. Keiner hat das Recht, den anderen zu verachten deswegen. Ich kenne mehrere Gemeinden, die deswegen gespalten sind. Ich habe mich niemals dieser Sünde teilhaftig gemacht. Ich habe immer alle akzeptiert. Ich war bei einem Bruder gepredigt, der hat das Impfzentrum bei sich in der Gemeinde. Und ich habe mich nicht impfen lassen, weil ich Ärzte in der Verwandtschaft habe, die mir nicht erklären konnten, wie das Zeug da wirkt. Und jeder hat nach seinem Gewissen. Und ich habe nie gedacht, ich bin was Besseres oder so. Und ich bin mit Leuten konfrontiert von beiden Lagern, Christen, die von beiden Lagern, die echt dachten, sie sind den anderen überlegen. Und die echt dachten, wir sind die Besseren. Und abgesehen von der Sünde, dass alte Leute ungetröstet sterben mussten, ohne besucht zu werden, das war die Sünde der Politiker. Aber die Christen, ich weiß nicht, was schlimmer war, der Impfstoff oder der Virus, weiß ich nicht, weiß es nicht. Aber eins weiß ich, der Virus des sich gegenseitig Niedermachens, diese Sünde, die hat ganz Schlimmes angerichtet. Gott hat aber zugelassen, damit die Aufrichtigen offenbar werden. Und ich kann nicht wirklich sagen, ich habe euch meine Sünden vorhin genannt, aber das habe ich nicht getan. Zu keiner Zeit. Ich habe die Ungeimpften die Geimpften niemals verachtet. Niemals. Und ich habe sehr Wert darauf gelegt, wenn ein Geimpft, der mich als blöden kleinen dummen Jungen, der nichts begreift, habe ich gesagt, ich akzeptiere dich, möchte auch, dass du mich auch akzeptierst. Das geht so nicht. Wir müssen uns gegenseitig stehen lassen. Der eine ist Fleisch, der andere keins. Wer isst, der verachte den nicht, der nicht isst. Und der nicht isst, richte den nicht, der isst, denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du einen Fremdenknecht richtest? Er steht oder fällt seinem Herrn. Er wird aber stehen bleiben, denn der Herr kann ihn aufrecht halten. Der eine hält einen Tag für höher als den anderen, der andere aber hält alle Tage gleich. Ein jeder sei seiner Meinung gewiss. Kann man total anwenden auf diese ganze Corona-Krise, ne? Ein jeder sei seiner Meinung gewiss. Unser Pastor hat erzählt, Gott hat ihm gezeigt, er soll sich impfen lassen. Und ich war bei dem anderen da, der ein Impfzentrum in seiner Gemeinde hatte. Und ich habe beide von Herzen lieb und brauche nicht irgendwie denken, ich bin hier der Tolle oder so, nur weil ich der Meinung war, dass ich mich nicht habe impfen lassen. Wer auf den Tag achtet, der tut's im Blick auf den Herrn. Wer isst, der isst im Blick auf den Herrn. Denn er dankt Gott und wer nicht isst, der isst im Blick auf den Herrn nicht und dankt Gott auch. Ne? Der eine impft sich und dankt Gott dafür, dass es Gesundheitspharmazeutika gibt und der andere, der dankt Gott, so wie ich. Ich habe eine Ausbildung gemacht als Erzieher. Ich bin der einzige Ungeimpfte in meinem Kurs gewesen. Ich war 10 Jahre älter als die älteste Person und ich war der einzige, den ganzen 3,5 Jahre, der nie krankgeschrieben war. Die anderen waren dauernd krank. Die hatten dauernd Corona und waren dauernd. Alle Ehre dem Herrn. Ich bin nicht der Tolle. Verstehe das nicht falsch. Aber ich war meiner Meinung gewiss und da wollen die mir auch einen erzählen, ich bin nicht solidarisch. Ich sage, was? Seit 40 Jahren bin ich solidarisch. Seit ich Christ bin, bin ich solidarisch. Und ich lasse mir keinen erzählen. Und ich lasse euch ja auch stehen. Und ich muss dann sagen, die unbekannten Kollegen haben mich dann auch stehen gelassen. Und selbst die Lehrer, die haben mich sehr korrekt behandelt, muss ich sagen. Da war weniger Theater wie bei den Christen. Peinlich, aber wahr. Ne? Die haben mich stehen gelassen, die haben da stehen gelassen. Die haben gesagt, okay, wenn du das so siehst, dann lassen wir dich auch stehen. Denn unser ist jetzt nur ein Beispiel mit der Impferei. Das geht, nimm das Thema Rockmusik oder nimm das Thema Outfit. Mann, was gab's da manchmal für ein Theater? Nur weil eine Frau ein bisschen schicker aussah, da haben die anderen Schwestern, die waren neidisch oder was weiß ich, und dann war es die Gemeindehure oder da war oder uns, was haben wir mit unseren Haaren, was haben die da für ein Theater gemacht? So, ehrlich, das gibt so sinnlose Themen. So, wir haben beide Bärte. Wir haben Bärte. Das gab Zeiten, da wurde diskutiert in der Pfingstgemeinde bei uns vor 40 Jahren oder so, ob das geistlich ist, Bart zu tragen. Da geht's noch, oder was? So, Jesus, da steht, sie haben ihn den Bart geraubt. Oder ganz ernsthaft, wir hatten eine Gemeindegotteskonferenz, da kamen Hippies rein. Und dann haben die Ordner die nach draußen getragen. Und da sagte der Prediger mit Tränen in den Augen, da sagte, wusstet ihr, die Jungs, die hier gerade drin waren, die sahen mehr wie Jesus aus wie und Johannes der Täufer, wie wir alle hier zusammen. So, wie könnt ihr das wagen, die rauszutragen und den Gottesdienst zu verweigern? Das glaubt man heute nicht mehr, aber das gibt es tatsächlich immer noch. Oder es gibt welche, die haben die Geistestaufe und andere haben sie nicht. Und da gibt es wirklich geistgetaufte Leute, die beten in Zungen und alles und denken, sie sind die ganz Tollen. So, ich hab Leute kennengelernt, die haben mit den Geistestaufen nichts am Hut und die haben ein christliches Zeugnis in der Welt. Da träumt der Papst von, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich kenne Christen, die haben prophetische Gaben und was weiß ich und nerven nur rum die ganze Zeit. So, das ist kein Ausweis. Der Ausweis ist unsere Ausstrahlung. Das ist unser Ausweis. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, ob wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebendige Herr sei. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du? Richten? Das sehen wir ja noch ein, dass wir das nicht sollen. Aber der nächste wird noch ein bisschen härter. Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Das ist so eine Sache, da muss ich ganz klar die eigene Nase nehmen. Richten, das kriegt man vielleicht noch ganz gut in den Griff. Okay, ich richte den nicht. Aber so im tiefsten Herzen bin ich schon überzeugt, dass ich sehr überlegen bin. Der steht schon sehr weit unter mir. Da habe ich schon verloren. Das habe ich immer wieder erlebt. Hochmut kommt vor dem Fall. Ich habe oft erlebt, wenn ich irgendwie gesündigt habe, wenn ich das recherchiert habe, habe ich mich vorher über irgendjemanden überhoben. Denn es steht geschrieben, Vers 11, so wahr ich lebe, spricht der Herr, vor mir werden sich alle Knie beugen und alle Zungen sollen Gott bekennen. So wird nun jeder von euch für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Darum lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereite. Ich weiß und bin gewiss in dem Herrn Jesus, dass nichts unrein ist an sich selbst. Nur für den, der es für unrein hält, ist es unrein. Und es kommt noch mit der Speise die ganze Sache. Also er vertieft das noch und sagt dann im Vers 20, zerstöre nicht um der Speise willen Gottes Werk. Es ist zwar alles rein, aber es ist nicht gut für den, der es mit schlechtem Gewissen isst. Es ist besser, dass du kein Fleisch isst und kein Wein und tust nichts, woran dein Bruder Anstoß nimmt. Ich hatte in der Zeit im Augenblick, ich habe mich jetzt entschieden, kein Alkohol zu trinken. Ich habe jahrelang keinen Alkohol getrunken und dann gab es mal eine Phase von 15 Jahren, wo ich mal ein Weinchen getrunken habe und es ist auch völlig in Ordnung. Aber ich habe halt auch mit Alkoholikern zu tun und so. Und aus diesem Grunde möchte ich persönlich jetzt darauf verzichten. Aber in der Zeit, wo ich die Freiheit hatte oder mir selber die Freiheit gegeben habe, und ich sage, jeder von euch hat diese Freiheit, mal ein Weinchen zu trinken. Ich habe mich ja nicht besoffen oder so. Ich habe einfach, wir saßen gemütlich zusammen und haben mal einen Wein getrunken. Und auch da hatte ich ein bisschen mit Leuten zu tun, die Alkoholprobleme hatten. Und ich habe mich gehütet, in deren Gegenwart einen Wein zu trinken. Aus Liebe einfach. Hätte ich gerne da. Da wurde mir auch ein Wein angeboten. Ich sage, nee, ich wusste, der und der hat richtig Probleme damit. Also habe ich es nachgelassen. Und auch mit der Musik. Es gibt eine amerikanische Gruppe, die covert alle möglichen Hits aus den 70er, 80er, 90ern. Meine ganzen alten Hits. Ich war so glücklich, ich habe fast geheult vor Glück, wo ich das im Internet gefunden habe und habe mir die alle runtergezogen. Aber ich weiß, es gibt Leute, die würden mich jetzt für abgefallen halten. Und diese unbekehrten Songs sind alle mit richtigen knallharten christlichen Texten versehen, mit Bekehrungsaufrufen. Aber es gibt Brüder, von denen weiß ich, die würden mich dann irgendwie, die würden denken, ist er jetzt auf Schräge drauf? Ich muss doch nicht darüber reden, muss doch nicht dem von meiner Freiheit erzählen. Und andere haben vielleicht in anderen Sachen Freiheit, die und die Partei zu wählen oder irgendwas, wo ich sagen würde, meinst du wirklich, das ist richtig? Aber weißt du was, lass uns doch trotzdem einander annehmen. Und nochmal jetzt, und damit komme ich jetzt wirklich zum Schluss, ich frage nicht, ob da irgendwelche Leichen sind, es sind 100 pro welche, es gibt niemanden, wo keine Leichen sind. Das Problem ist, betet einfach dafür, und das sage ich mir selber auch, und das sage ich auch in unserer Gemeinde, lass uns die Leichen ausbuddeln und vernichten, ein für alle Mal. Und wenn der andere sagt, will ich nicht, so what, dann ist es nicht mein Problem. Dann bete ich für den weiter, aber hab Frieden, in Ruhe. Und dann werdet ihr sehen, wenn solche Versöhnungen stattfinden, und bei uns haben so eine Versöhnung schon stattgefunden, und die Folge ist dann, dass man als Christ einfach viel froher miteinander lebt und die Umbekehrten an unserem Frohsinn merken, Mensch, da ist was anders. Und wenn ich aber keinen Frieden habe, weil ich mich mit dem noch nicht ausgesprochen habe und der darf mir auf keinen Fall über den Weg laufen, dann spüren das ausgeschlafene Umbekehrte auch. Vielleicht noch ein letztes. Ich habe der Ehemann meiner Cousine, der ist Physiotherapeut. Hochgebildet, sportlicher, kerniger Typ. Und in jeder Beziehung ein gewinnender Mann. So groß, sieht gut aus. Der ist jetzt auch schon 54 oder so. Kommt total bei Männern und Frauen gut an. Durch seine gewinnende Art. Kräftig gebaut, hochintelligent. Und versteht sich total auf vielerlei körperliche Leiden, wie man die dann auch mit Kneten und mit bestimmten Übungen und so bekämpft. Und der kam bei uns in die Gemeinde. Also jetzt ist er sehr offen für Jesus, aber damals, da war ich noch Pastor und da war er suchend, sagen wir mal so. Er war offen, aber ist der Weg nicht gegangen. Und er kam dann in unsere Gemeinde und saß da. Und ich muss sagen, so für einen Umbekehrten ein ausgeschleifener Typ. Das gibt's. Es gibt Umbekehrte, die, obwohl sie nicht bekehrt sind, ziemlich viel Durchblick haben. Der hat mir nach dem Gottesdienst erzählt, was für Probleme einzelne Leute da haben. Das hat er gesehen, an der Ausstrahlung von denen, konnte der das sehen. Und der hat die und die Probleme. Ich sage, scheiße, das stimmt. Ich habe mit denen dann auch gesprochen. Sie sagt, überleg mal, was du für ein Zeugnis bist. Mein Umbekehrter, der Ehemann meiner Cousine, kommt hier rein und statt dass du ein strahlendes Zeugnis bist, gibst du dem noch das Gefühl, dass er dich vielleicht therapieren muss oder so, weil du so viele Probleme hast. Ich sage nicht, dass wir als Christen keine Probleme haben dürfen. Wir haben Probleme. Aber wir sollen nicht problemzentriert sein. Wir sollen Jesus-zentriert sein. Amen? Jesus-zentriert. Jesus ist Herr über unsere Probleme. Wir haben Probleme, ja. Und wir sind auch schwach. Gott, aber was sagt Gott über den Schwachen? Was sagt er über den Schwachen? Wer weiß das? Gott, er ist im Schwachen mächtig. Halleluja. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir hier wieder Gemeinschaft haben durften, dass ich in meiner Lieblingsstadt schon wieder eingeladen war und predigen durfte. Und das ist heute ein schwieriges Thema gewesen. Und es wird sicherlich noch die eine oder andere positive Folge haben. Auch, ich bete auch für die, die sich das noch anhören im Internet. Es ist einfach so eine Sünde, die kann man so ein bisschen wegdeckeln und die zeigt sich manchmal nicht so offenbar. Und wenn man sich nicht ausspricht und nicht anruft und das Gespräch nicht sucht, ist das ja nicht so eine offene Sünde wie Fremdgehen oder wie Saufen oder so. Aber Herr, du bist ein guter Gott. Du legst den Finger auf unsere Baustellen. Das ist eine Baustelle. Und du willst Versöhnung, wie Guido vorhin gebetet hat. Du willst, dass wir uns versöhnen mit unseren christlichen Feinden, Herr. Und wenn das passiert, dann bricht Erweckung los, das weiß ich. Halleluja. Amen.